Schwestern und Brüder, die Situation dieses Gleichnisses, ich muss es gestehen, erinnert mich etwas an meinen Kunstunterricht. Der ist schon etwas länger her, aber ich hatte als Lehrer noch einen echten Schüler von Josef Beuys, Niederrhein, und der war zutiefst der Auffassung, wie Beuys auch, jeder Mensch ist ein Künstler. Das ist gut. Am Ende des Halbjahres bekam jeder eine 2 und alle dasselbe. Das hat positiv wirklich dazu geführt, dass ich keine Angst vor dem Kunstunterricht hatte. Es hat allerdings negativ dazu geführt, dass ich auch kein großer Künstler geworden bin. Wäre ich vielleicht sonst auch nicht geworden, aber große Lernfortschritte habe ich nicht gemacht. In diesem Sinne und auf dieser Linie können Sie sich jetzt noch einmal kurz vorstellen, wenn das Gleichnis, so das Bild des Gleichnisses einmal weitergeht, was dann passiert wäre. Am nächsten Tag, was ist auf dem Tagelöhnermarkt los? Ich würde mal sagen, um die erste Stunde, also 6 Uhr morgens, gähnende Leere. Dritte, sechste Stunde, nichts anderes. Neunte Stunde werden die Leute langsam kommen, 11. Stunde rappelvoll. So wird nichts aus dem Weinberg auf Dauer, das kann ich Ihnen sagen, das wissen Sie selbst. Also, Sie sehen, das Gleichnis ist pädagogisch und marktwirtschaftlich eher dysfunktional. Obwohl es über, habe ich nachgelesen, eine hübsche katholische Auslegung gibt, die sagt, ein Gerechter in einer Stunde arbeitet doch mehr als ein fauler Ungerechter in 12 Stunden. Das ist eine katholische Rettung des Lohnprinzips sozusagen, aber nicht wirklich überzeugend. Und in dieser Richtung kann man, oder umgekehrt, kann man den Protest der Arbeiter schon verstehen. Also ein ganzer voller Tag heißer Wüstenwind und Arbeit von 12 Stunden und dann irgendwie nur das Gleiche, das ist unbefriedigend. Der große evangelische Theologe Eberhard Jüngel hat, finde ich, sehr gut darauf hingewiesen, dass das Auseinanderhalten von Lohn und Gnade, von Verdienst und Gnade, wo wir uns hoffentlich zunehmend einig sind, auch unter den Konfessionen, dass das eben nicht nur um der Gnade willen geschieht, sondern auch um des Verdienstes willen, dass die nicht durch sozusagen so ein allbarmherziges von oben herab, was dann ja irgendwie auch sehr patriarchal ist, gleichgemacht wird. Aber eben ein Gleichnis ist keine Handlungsanweisung. Es geht in diesem Gleichnis sozusagen nicht um Unternehmensführung oder um Klassenmanagement, um Lehrerausbildung oder BWL-Studien zu sagen, so sollen sie das machen. Führe dein Unternehmen so wie den Weinberg. Ein Gleichnis, da weisen die Theologen, Theologinnen darauf hin, ist eher so etwas wie ein Witz, also nicht immer witzig, aber von der Konzeption her, es ist eben nicht einfach so, wo man was zuordnen kann, so soll man sich verhalten, der macht das so und ich bin der, sondern ein Gleichnis ist immer auf eine Pointe hin erzählt. Also wie bei einem Witz, das ist das Vergleichbare, dass man denkt, in dem Sinne, es geht einem plötzlich was auf. Sie sehen, Sie verstehen es, genau darum geht es. Wenn es stört, wenn es Sie befremdet, dann funktioniert das Gleichnis. Und das will es eigentlich. Und natürlich ist es ein Problem dadurch, dass wir so viele Gleichnisse Jesu schon so gut kennen aus dem Gottesdienst und aus dem Kindergottesdienst, funktioniert das manchmal nicht mehr so. Wir wissen ja schon irgendwie, wie er darauf hinaus will. Aber das ist eigentlich nicht der Sinn eines Gleichnisses. Ein Gleichnis will provozieren. Und damit herausstellen, die Logik des Gottesreiches ist eine andere Logik als die unserer Welt. Insofern klingt dieses Gleichnis heute wunderbar zusammen mit der Lesung, die Sie gehört haben. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege. Gott gehorcht nicht unserer Logik. Damit wäre ich jetzt im Prinzip schon fertig. Keine Hoffnung, es dauert noch einen kleinen Moment, weil ich möchte doch noch ein paar Sätze mehr sagen, sonst bleibt es etwas blass und auch etwas gefährlich, wenn man nur dabei stehen bleibt, Gottes Logik ist nicht unsere Logik. Weil dann kann auch so etwas wie ein tyrannischer Willkürgott herauskommen, der einfach macht, was er will. Und dann am Ende sagt, so kann ja der vorletzte Satz des Gleichnisses auch gelesen werden, gehört werden, der kann ja auch was Bedrohliches haben, im Sinne, darf ich mit dem Meinen nicht tun, was ich will. Mein ist die Welt, ich mache damit, was ich will. Und dann wie ein falsch verstandener Hiob, er schlug die Hand auf den Mund und verstummte, so im Sinne von, du bist der Herr, ich bin der Knecht, mach was du willst, aber ich verstehe es nicht. Das ist aber nicht die Logik des Gleichnisses und das zu wenig zumindest gesagt, auch wenn Gott souverän und frei ist. Ich glaube, es geht wesentlich um ein richtiges Verständnis eines Mehr. Mir hat geholfen, es gibt eine altkirchliche Auslegung, ich meine von Johannes Chrysostomus, der die letzten Arbeiter mit dem Schächer am Kreuz vergleicht. Also der quasi wirklich im allerletzten Moment sich Jesus zuwendet und dann die Zusage bekommt, noch heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Mir hat das insofern geholfen, als mir daran nochmal klar geworden ist, es geht nicht um das Geld, es geht nicht um den einen Denar, es geht um das Himmelreich. Das ist die Mitte, sagt er ja sogar am Anfang des Gleichnisses, der Evangelist, mit dem Himmelreich verhält es sich so. Und was ist die Mitte des Gottesreiches? Eben keine Denare, sondern Vertrautheit mit Gott, Fülle unseres Lebens, Erfüllung all unserer Sehnsüchte. Und das muss man sich nochmal ganz klar machen, wenn es um die Fülle meines Lebens geht, wenn es um das geht, was wirklich mein Leben ausmacht, dann geht es da ja nicht um ein Mehr und ein Weniger. Das wird ja nicht weniger, wenn mein Leben vollkommen erfüllt ist, wenn ich wirklich das Glück meines Lebens finde in der Nähe zu Gott, dann wird es ja nicht weniger, weil der andere auch noch etwas davon abbekommt. Das wäre ja tatsächlich ein vollkommenes Missverständnis der Liebe Gottes. Wenn ich so denke, die Fülle meines Lebens wird weniger, wenn der andere halt auch noch oder die andere auch noch etwas bekommt, dann will ich eben nicht die Fülle meines Lebens, sondern dann will ich mehr als der andere. Oder ich will genauer gesagt, dass der andere weniger hat als ich. Und das ist die Logik des Neides. Etwas ist nicht, steht ja auch im Evangelium, zumindest in dieser alten Übersetzung. Etwas ist nicht gut, weil es in sich gut ist oder gerade weil es mein Leben erfüllt, sondern etwas ist gut, weil ich etwas mehr habe als der andere. Der andere etwas weniger. Lassen Sie mich das jetzt abschließend nochmal an einem Beispiel illustrieren. Das ist noch etwas abstrakt. Und zwar an einem positiven Beispiel, nämlich, Sie wundert es vielleicht nicht, Ignatius von Loyola, also dem Gründer des Jesuitenordens. Bei dem spielt ja die Idee des Meer, des Magis, eine ganz große Rolle. Am Anfang seines Lebens hat er das Meer tatsächlich in diesem Sinne quantitativ missverstanden. Begeistert vom Leben der Heiligen, dachte er, also er las auf seinem Krankenbett das Leben von Dominikus und Franziskus und dachte, so will ich leben und noch viel besser und noch viel mehr. Ich, Ignatius, guter, selbstbewusster Ritter, ich kann schon noch ein bisschen mehr als die Minderbrüder. Das ist jetzt nicht der negative Neid, aber es ist letztlich die gleiche Logik, nämlich die Logik der Steigerung. Es geht um eine quantitative Vermehrung. Was der andere hat, das will ich und noch ein bisschen mehr. Und das Interessante ist, Ignatius fällt so richtig auf die Nase damit. In seinem Ehrgeiz zu werden wie die Heiligen, zieht er sich zurück nach Manresa in die Einsamkeit. Er fastet immer mehr, er betet immer mehr, er büßt immer mehr und erfährt immer weniger die Gegenwart Gottes. Bis er dann ganz unten angekommen ist und von sich selber sagt, er war wie ein Hündlein, bereit einem Hündlein hinterherzulaufen, wenn es nur etwas nutzen würde. Bis er wirklich begreift in einem Moment anscheinend, wie er es in der Autobiografie schreibt, der wirklichen Einsicht und Klarheit, was ich hier tue, das will ja Gott gar nicht. Diese Art von Mehr will Gott nicht. Gott will schon mehr, aber eben ein ganz anderes Mehr. Und das ist das, er schreibt das später in seinem Exerzitienbuch, das Mehr, was uns mehr zu dem Ziel hinführt, zu dem wir geschaffen sind. Wir sollen das suchen, wünschen und wählen, was uns mehr zu dem Ziel hinführt, zu dem wir geschaffen sind. Und das Mehr, das ist interessant, man höre ganz genau, ist das, was führt, was uns zum Ziel hinführt. Also nichts, was ich angestrengt machen oder erreichen kann. Das ist, glaube ich, genau die richtige Einsicht von Luther in seiner Predigt über dieses Evangelium. Es geht tatsächlich nicht um diese angestrengte Werkgerechtigkeit, nicht Verbissenheit und sozusagen nochmal eine spirituelle Überstunde und dann ist es schon geschafft. Das wirkliche Mehr kann eben nur Gott schenken, der selbst mehr ist, Deus Semper Major, der immer größere Gott. Das heißt schließlich nicht, dass Ignatius einfach die Hände in den Schoß gelegt hätte mit diesem Magis. Aber ich glaube schon, und das ist für einen angestrengten Basken schon viel, genauso für einen mitteleuropäischen Deutschen, es heißt schon, etwas gelassener zu werden. Und er wusste, dass er immer eins bei einem bleiben würde, sich mit allen Kräften und da tatsächlich Kräften, aber eben offen zu halten, um das Meer von Gott zu entdecken, aufzuspüren und zu empfangen. Und so kann man das Gleichnis eben auch lesen, nicht als ein Beharren Gottes, ich habe hier das Sagen, sondern als die Zusage, ich werde dir schon geben, was dein Leben erfüllt. Du brauchst nicht mehr zu haben als der andere, ich habe genug für dich und ich habe tatsächlich genug für alle. Und so kann Ignatius am Ende seines Lebens sagen, er sei immer mehr, wieder ein Meer, immer mehr gewachsen in der Leichtigkeit, Gott zu finden und in diesem Moment mehr als in seinem ganzen Leben. Was können Sie noch mehr wollen? Amen.